ARD.
היינו כפסע מהחלת הריבונות על ההתיישבות ביהודה ושומרון.
Wir standen so kurz davor, Souveränität über die Siedlungen in Judäa und Samaria anzuwenden. Jetzt ist die Zeit dafür gekommen. Das Jahr 2025 wird mit Gottes Hilfe das Jahr der Souveränität über Judäa und Samaria.
Bezalel Smotrich, Israels Finanzminister, will die Siedlungen im Westjordanland annektieren. Dazu ein Bericht unseres Korrespondenten.
Israel lässt die amerikanische Frist für mehr Lieferungen nach Gaza verstreichen.
Präsident-elect Trump feilt an seiner künftigen Regierung und macht eine Kritikerin der Vereinten Nationen zur Botschafterin dort.
Und in der Ukraine schaut man mit gemischten Gefühlen auf die neue Trump-Regierung. Hallo, ich bin Constanze Semidey.
Und ich bin Tarek Yusbashi. Hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Und wir schauen heute zuerst in den Nahen Osten und fassen erstmal die jüngste Entwicklung in den Kampfhandlungen zusammen. Das israelische Militär hat wieder Vororte der libanesischen Hauptstadt Beirut aus der Luft attackiert. Diese Vororte werden laut Israel von der Hisbollah kontrolliert. Ob es Verletzte oder gar Tote gab, ist noch nicht bekannt. Ein Gebäude ist eingestürzt, melden libanesische Behörden. In einer nahegelegenen Schule brach Panik unter den Kindern aus.
Im Gazastreifen sind nach israelischen Angaben 4 Soldaten während eines Kampfeinsatzes getötet worden. Und wir bleiben auch in Gaza. Vor einem Monat haben US-Außenminister Blinken und Verteidigungsminister Austin Israel schriftlich aufgefordert, jeden Tag mindestens 350 Lastwagenlieferungen in den Gazastreifen zu lassen. Es wurde eine Frist von 30 Tagen gesetzt, die ist heute abgelaufen. Und laut internationalen Hilfsorganisationen hat sich Israel nicht an die Vorgaben gehalten. Die USA hatten für diesen Fall gedroht, die militärische Hilfe deutlich zurückzufahren. Ob dies nun geschieht, ist unklar.
Und wir blicken jetzt mal auf das Westjordanland, das in Teilen unter israelischer und in Teilen unter palästinensischer Kontrolle ist. Israel nennt das Gebiet übrigens Judäa und Samaria. Die Bevölkerungszahl wird auf rund 3 Millionen geschätzt. Etwa 500.000 von ihnen sind, ebenfalls nach Schätzungen, jüdische Siedler. Israel duldet diese Siedlungen und die Regierung von Netanjahu treibt den Bau neuer Siedlungen sogar voran. Der Internationale Gerichtshof stufte das im Juli dieses Jahres übrigens als Völkerrechtsverstoß ein. Und die Verwaltung dieser Siedlungen, die liegt in der Verantwortung des israelischen Finanzministers Smotrich, der ausgerechnet als rechtsradikaler Hardliner gilt. Smotrich sieht nun mit dem Wahlsieg von Donald Trump die Zeit gekommen, die Siedlungen ins israelische Staatsgebiet zu überführen oder, um es mit anderen Worten zu sagen, die Gebiete zu annektieren. Clemens Fehrenkotte berichtet aus Tel Aviv.
Israels Premierminister Benjamin Netanjahu habe sich gegenüber seinen Beratern in den vergangenen Tagen dafür ausgesprochen, dass Israel nach dem Amtsantritt von Donald Trump das Thema der möglichen Annexion von israelischen Siedlungen im besetzten Westjordanland auf die Agenda setzen sollte. Dies berichtet der öffentlich-rechtliche Radiosender Kan heute Morgen unter Berufung auf Regierungskreise. Die Vorbereitungen dazu seien bereits im Jahr 2020 mit US-Offiziellen der damaligen Trump-Administration abgeschlossen worden. Die Pläne seien jedoch mit Blick auf den Abschluss des sogenannten Abraham-Abkommens beiseite gelegt worden, das unter der Ägide von Trump zustande gekommen war. Damals hatte Israel diplomatische Beziehungen zu den Vereinigten Arabischen Emiraten und Bahrain aufgenommen. Netanjahus rechtsextremer Finanzminister Smotrich hatte gestern vor Mitgliedern seiner Parlamentsfraktion erklärt, dass mit dem Sieg Trumps nun der Weg frei sein könne für die Annexion der israelischen Siedlungen. Wir standen so kurz davor, Souveränität über die Siedlungen in Judäa und Samaria anzuwenden. Jetzt ist die Zeit dafür gekommen. Das Jahr 2025 wird mit Gottes Hilfe das Jahr der Souveränität über Judäa und Samaria. Ich habe das Siedlungsdirektorat und die Zivilverwaltung im Verteidigungsministerium damit beauftragt, umfangreiche und professionelle Stabsarbeiten einzuleiten und die notwendige Infrastruktur zur Anwendung der Souveränität vorzubereiten. Israels neuer Außenminister Gideon Sahar bemühte sich anschließend, die hohen diplomatischen Wellen, die Smotrichs Aussagen ausgelöst hatten, am Montagnachmittag zu besänftigen. Vor Mitgliedern der Auslandspresse in Israel sagte Sahar:
It is important to state that Israel.
Es ist wichtig festzustellen, dass Israel das, was wir als Judäa und Samaria und andere als Westjordanland bezeichnen, nicht als besetzte Gebiete betrachtet, sondern als umstrittene Gebiete. Wenn wir einen Anspruch auf bestimmte Gebiete haben, vor allem auf die, in denen unsere Bürger leben. Und wir haben in der Vergangenheit deutlich gemacht, dass dies unsere Position ist. Und wir haben sie im Grunde nicht geändert.
Der deutsche Botschafter in Israel, Steffen Seibert, hat diese Pläne jetzt mit scharfen Worten kritisiert. Ich zitiere mal, was er auf X geschrieben hat. Jede Vorbereitung zur Umsetzung dieses Ziels verstößt eindeutig gegen das Völkerrecht. Und wir verurteilen diese Ankündigung, die die Stabilität der gesamten Region bedroht, aufs Schärfste.
Die Politik Israels wird aber nicht nur vom Internationalen Gerichtshof kritisiert, sondern immer wieder auch von den Vereinten Nationen. Donald Trump hat nun bekannt gegeben, wen er zur UNO als Botschafterin schicken will: Elise Stefanik.
We know that the UN is a den of antisemitism.
Ich übersetze das jetzt mal. Wir wissen, die Vereinten Nationen sind ein Hort des Antisemitismus, sagt also die von Trump designierte UN-Botschafterin Elise Stefanik. Martin Ganselmeier aus New York stellt uns die heute 40 Jahre alte Frau vor.
Elise Stefanik studierte an der linksliberalen Elite-Universität Harvard und galt lange als eher gemäßigte Republikanerin. 2012 arbeitete sie für die damaligen Präsidentschaftskandidaten Mitt Romney und Paul Ryan. Zwei Jahre später wurde die erst 30-jährige Stefanik als jüngste Frau in der Geschichte der USA in das Repräsentantenhaus gewählt. Gerade ist sie zum fünften Mal wiedergewählt worden. Donald Trump lobte sie als unglaublich starke, zähe und kluge Kämpferin für Amerika. Großen Respekt bei den Republikanern erwarb sich Elise Stefanik im vergangenen Dezember während der Anhörung mehrerer Universitätspräsidentinnen zu den anti-israelischen Protesten an den Unis. Die Präsidentin der Harvard-Universität, Claudine Gay, wurde von ihr regelrecht gegrillt. Ob die Aufforderung zur Tötung von Juden gegen den Verhaltenskodex von Harvard verstößt, wollte Elise Stefanik von der Uni-Präsidentin wissen. Als diese ausweichend antworten will, fiel ihr Stefanik energisch ins Wort.
Again, it depends on the context.
It does not depend on the context. The answer is yes, and this is why you should resign.
Die Antwort lautet ja, und deshalb sollten Sie zurücktreten. Was die Harvard-Präsidentin nach dieser Abfuhr von Elise Stefanik denn auch tun musste. Elise Stefanik gilt im US-Kongress als eine der entschiedensten Verteidiger Israels und der Politik der Netanyahu-Regierung. Ansonsten hat sie außenpolitisch bislang wenig Erfahrung. Sie gehört den Ausschüssen für die Streitkräfte und die Geheimdienste an. Zu Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine befürwortete sie Waffen und Hilfslieferungen für Kiew. Das jüngste Hilfspaket für die Ukraine lehnte sie jedoch ab. Ihr künftiges Arbeitsgebiet, die Vereinten Nationen, sieht Elise Stefanik ähnlich wie Trump sehr kritisch. Sie unterstützt die Forderung Israels nach Abschaffung des Palästinenserhilfswerks der Vereinten Nationen, UNRWA. In einer ihrer Reden als Abgeordnete tadelte sie die Vereinten Nationen als Hort von Antisemitismus.
We know that the UN is a den of antisemitism.
Die Vereinten Nationen müssen sich also mit Elise Stefanik als UN-Botschafterin auf schwierigere Zeiten einstellen.
Trump hat offenbar noch mehr Personalentscheidungen getroffen. Nach Medienberichten soll Marco Rubio, Senator aus Florida, Außenminister werden und Michael Waltz Sicherheitsberater. Und damit sind wir in der Ukraine, denn beide Politiker sehen die amerikanische Unterstützung der Ukraine zunehmend kritisch. Und besonders Waltz will die Europäer, insbesondere die Deutschen, stärker in die Pflicht nehmen.
Rebecca Barth, unsere Korrespondentin in Kiew, hat darüber im Podcast 11KM gesprochen und gesagt, dass sie in der Ukraine eine Mischung aus Bangen und Hoffen wahrnimmt, mit Blick auf die baldige Trump-Regierung, auch weil sich noch keine klare Linie bei den außenpolitischen Beratern des künftigen Präsidenten abzeichnet.
Von allem, was ich weiß, gibt es auch um Trump herum konkurrierende Stimmen, die um Einfluss auf den designierten US-Präsidenten ringen. Und das sagte mir auch Yehor Chernev, der Parlamentsabgeordnete. Er hat Ähnliches gehört.
So he is unpredictable. And nobody knows how he will act in the future. Even
er sagte, niemand weiß, wie er sich verhalten wird. Und nicht einmal die Mitglieder seines Teams. Er sagte, ich habe mit denen gesprochen und die sagten mir, na, wir sollten weder pessimistisch noch optimistisch sein, man müsste erst mal abwarten.
Just let him time. And we will see what will happen.
Wir können natürlich ein bisschen in den Aussagen derjenigen um ihn herum wühlen in der Vergangenheit. Da ist ganz präsent, was das Thema Ukraine angeht, J.D. Vance, der zukünftige Vizepräsident der Vereinigten Staaten. Und er sagte noch im Wahlkampf in einem Podcast,
he says to the Russians, the Ukrainians, the Europeans, you guys need to figure out, what does a peaceful settlement look like? And what it probably looks like is something like the current line of demarcation between Russia and Ukraine.
Und vermutlich würde das dann eine entmilitarisierte Zone bedeuten, dort, wo jetzt die Front verläuft. Die solle stark befestigt werden, so J.D. Vance, damit die Russen eben nicht wieder einmarschieren könnten und auch nicht weiter marschieren könnten. Aber im Gegenzug solle die Ukraine ihren Anspruch aufgeben, Mitglied der NATO zu werden und bekommt dafür ihre Unabhängigkeit. Und Russland erhält eben die Garantie, dass die Ukraine neutral bleibt. Das ist natürlich etwas, das sagen die Ukrainer. Wie soll diese Sicherheit wirklich garantiert werden? Das ist im Endeffekt der Knackpunkt. Und man kann, so vermute ich zumindest zum aktuellen Zeitpunkt, durchaus damit rechnen, dass die Amerikaner sich finanziell weniger engagieren werden in der Ukraine. Und dass die Europäer diese Last dann tragen müssten. Alles ist möglich, würde ich sagen. Also ich bin da sehr auch bei Yehor Tschernev, dem Abgeordneten, der sagte, Trump ist unberechenbar. Und manche Menschen hier in der Ukraine sehen eine Hoffnung in dieser Unberechenbarkeit. Und sie argumentieren also, vielleicht bringt das eine neue Dynamik in diese ganze festgefahrene Situation, weil die Biden-Administration war eben ein Stück weit doch berechenbar. Man wusste genau, wovor haben die Angst oder wovor nicht. Und bei Trump weiß man gar nichts.
Finnlands Präsident Stubb jedenfalls traut Donald Trump zu, dass er den Ukraine-Krieg schnell beendet. Wir in Europa und im Rest der Welt müssen verstehen, dass Donald Trump es sehr ernst damit meint, ein Friedensabkommen eher früher als später zu erreichen, so hatte Stubb dem Sender Bloomberg TV gesagt.
Und weiter, es gibt eine günstige Gelegenheit für diese Verhandlungen zwischen der Wahl und dem Tag der Amtsübernahme.
Und die ist am 20. Januar.
Das war Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine mit den wichtigsten Informationen aus unserer Nachrichtenredaktion. Jeden Tag, morgens und nachmittags aktuell als Podcast, also gerne abonnieren, zum Beispiel in der ARD Audiothek.